Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Das Koan, über das ich heute eingangs sprechen will, ist nur ganz kurz und ist das 14. Beispiel aus dem Hikigan-Roku. In der Übersetzung von Michael heißt das folgendermaßen: Ein Mönch fragte Umon: Was hat der Buddha sein ganzes Leben lang gepredigt? Umon antwortete: Predigen angesichts der Einheit. Tja, ihr Lieben, ich bin etwas aufgeregt, und zwar deshalb, weil ich versuche, bei diesem Rohatsu mich mit einigen Details der Lehre des Buddha auseinanderzusetzen, und mir jetzt noch nicht klar ist, ob mir es gelingen wird, euch das einigermaßen verständlich rüberzubringen. Wenn ich sonst normalerweise hier Tesho halte, dann spreche ich in der Regel vom Leben, so wie ich das erlebe. Ja? Und dann habe ich keine Probleme, euch was zu erzählen. Weil dann gucke ich hier die Astlöcher an und die sagen mir schon, was gerade Sache ist. Und wenn ich dann noch in eure Gesichter schaue, dann weiß ich erst recht, was mir da kommt. Ja? Und das Thema Lehre des Buddha ist für mich in meiner ganzen Entwicklung als Mönch und Zen-Übender immer so ein Feld gewesen, wo sich in mir etwas gesträubt hat, mich damit tiefer auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, dass in meinem Horoskop der Saturn im Haus der Weltanschauung steht, und der ist ja bekannt für seine hemmende Wirkung auf denjenigen, den das betrifft. Und in der Tat ist es in meinem Leben so gewesen, dass ich vielen Ideologien aufgesessen bin und mir blutige Hörner geholt habe in Anwendung, Verfolgung und im Glauben von Dogmen. Und ich glaube, dass bestimmt auch meine Zurückhaltung gegenüber dem unglaublichen Kanon der Buddha-Lehre, und das ist mit einer der Gründe, warum ich bei den frischen und, wie soll ich mal sagen, flexiblen und undogmatischen Geistes-Zen Zuflucht genommen habe. Naja, und deshalb zitiere ich jetzt auch zu Anfang meines Vortrages erst einmal sozusagen zu meiner eigenen Beruhigung hier Umon im Hikigan Roku 14, denn der wird konfrontiert mit einem Mönch, der ein ausgesprochener Scholastiker, ein Kenner der Buddha-Lehre ist, ja, und er gibt dem eine dreisilbige Antwort auf seine tiefgründige Frage. Also dieser Mönch hier, von dem kann man annehmen, dass er, wie in damaligen Zeiten üblich, ein jahrelanges Training in der Lehre des Buddha hinter sich gebracht hatte. Und zwar, die Lehre des Buddha ist ja im Pali-Kanon uns überliefert und die Theravada-Tradition nimmt für sich in Anspruch, sozusagen in aller Reinheit die Buddha-Lehre in drei Körben aufgeschrieben zu haben. Und die Lehre im engeren Sinne ist der dritte Korb dieser drei Körbe, nämlich der Abhidharma. Und die Mönche mussten, um seinerzeit sozusagen im Kloster voranzukommen, erstmal so eine Art Studium in der Lehre des Buddha absolvieren. Und dieses Studium bestand zunächst erstmal in einem dreijährigen Training im Abhidharma. Dann werdet ihr euch fragen, was ist der Abhidharma? Der Abhidharma ist die Kleinigkeit von 5048 Bänden Lehrtexte des Buddha. Also es wäre so, als wenn man uns sagen würde, ja, wenn du jetzt wissen willst, was der Sinn deines Mönchslebens ist, wir haben da drüben eine große Bibliothek stehen und dann liest du dich jetzt erstmal die nächsten drei Jahre durch. Ja? Wo du anfängst, ist egal. Es ist ja alles die eine Lehre und du wirst schon das richtige Körnchen für dich herausfinden. Dann hat man also drei Jahre Abhidharma studiert. Dann hat man sich acht Jahre lang damit auseinandergesetzt mit den greifenden sechs Bewusstseinen. Vinapti Vijnana, ja. Also um erstmal sozusagen ein Fundament zu legen, um den Erkenntnisapparat zu reinigen. Ja? Dafür wurde also ein achtjähriges Training empfohlen. Und wenn man also diese 3 plus 8 gleich 11 Jahre absolviert hatte, dann begann erst das Training in den höheren Weihen. Ja? Also die Auseinandersetzung mit Alaya, Vijnana, die Transformation der verschiedenen Bewusstseine, ja, das, was man in ein Erleuchtungstraining im engeren Sinne nennen könnte. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man so da seine über 10 Jahre Studium auf dem Puckel hat, dann möchte man natürlich auch wissen, was die Essenz des Ganzen ist. Und so ein Mönch, der kommt nun also zu Umon und Umon, der sagt im Original auf seine Frage, also ich möchte mal die Gundatsche Übersetzung hier ranziehen, weil ich die eigentlich schöner finde. Also der Abhidharma ist die Zusammenfassung der Buddha-Lehre in 5 Lebensperioden. Ja? Und dieser Mönch fragt sozusagen, was ist mit der Lehre des Buddha in den verschiedenen Perioden seines Lebens? Ja, was hat es mit der Buddha-Lehre in den verschiedenen Perioden seines Lebens auf sich? Und da ist dem Mönch aufgefallen, dass der Buddha sich widersprechend äußert. Ja, also sind offensichtliche Widersprüche in den Texten drin, was der Buddha zu diesem und jenem sagt. Und der Mönch, der den Abhidharma jetzt genauestens studiert hat, der ist von diesen Widersprüchen irritiert. Und zugleich möchte er die Widersprüche sozusagen auch als Testgebiet benutzen, um Umon auf das weite Feld des Abhidharma zu locken und ihn mal so ein bisschen Schönheitsrituale aufführen zu lassen. Ja? Das soll mal zeigen, was er denn so davon kapiert hat. Ja? Und der Mönch, der ja sehr studiert ist, der will sich das mal anschauen. Ja, und Umon antwortet, Dui i Shuo. Dui i Shuo. Dui heißt gegenüber, I heißt eins oder ein und Shuo heißt Rede oder Zuspruch oder Äußerung. Ja? Also, die Antwort, wie Gundert sie formuliert, ist ein einziger Zuspruch. Die Tausende von Buddha-Worten sind ein einziger Zuspruch. Was Umon nicht gesagt hat zu dem Mönch ist und womit er sich vielleicht, worauf er vielleicht gerechnet hat, ist, dass er sagte, also da war dann erstmal nach dem Buddha, dann sind die 18 Sekten entstanden, dann gab es den Theravada, dann gab es das Hinayana. Setzt euch ruhig etwas bequemer hin, wenn das euer Zuhören achtsamer macht. Ja. Könnt ihr euch ruhig bequem hinsetzen. Wir sind im Rohatsu, das ist ein Training in Selbstwahrnehmung und nicht in Selbstkasteiung. Also setzt euch so hin. Natürlich soll man nicht bei jeder Gelegenheit gleich ausflippen, aber macht es euch so, dass ihr mich gut hören könnt. Mit anderen Worten, Umon hat sich nicht auf die Frage eingelassen, welche der verschiedenen buddhistischen Traditionen wohl erwogen, doch jetzt wohl als die richtige angesehen werden sollte. Zum Beispiel Zen, hätte er ja sagen können. Ne? Komm Junge, forget it all, ja? Lass uns hier mal Zen üben und fertig, das ist schon das Richtige für dich. Das hat er nicht gemacht, ja. Stattdessen hat er gesagt, ne, du siehst viele Widersprüche, hat er gehört, ja, das führt dich in Verwirrung, dein Bedürfnis ist Klarheit. Ich möchte dir da behilflich sein und da sage ich dir, ein einziger Zuspruch. Der Roshi hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass unsere englische Übersetzung, die jetzt auch Michael zugrunde gelegt hat, dass die auch so ein wenig an dem Originaltext, dem Chinesischen, vorbei übersetzt. In unserer englischen Übersetzung von Sekida heißt Umons Antwort Preaching Facing Oneness. Also, indem ich predige, sitze ich der Einheit gegenüber. Da hat der Roshi gesagt, das müsste korrekterweise heißen, Preaching Facing One Answer. Also einer Antwort gegenüber sitzen, nicht der Einheit. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das bezieht sich darauf, dass in den klassischen chinesischen Zen-Tempeln die Reden der Meister im Angesicht einer Buddha-Statue oder besser gesagt im Angesicht des Buddha selbst stattfanden. Das heißt, der Meister saß dem Buddha, übrigens klassisch hier schweigend, ja, gegenüber und hat vor allem das Schweigen des Buddha interpretiert. Der Buddha hat ja nicht nur gesprochen, der Buddha hat ja auch geschwiegen. Und der Sprecher, der Meister, war sowohl mit dem Schweigen als auch mit dem Sprechen des Buddha in einem innigen Kontakt. Und Umons Antwort weist darauf hin, dass sowohl in dem Sprechen des Buddha als auch in dem Schweigen des Buddha sich eine einzige vollständige Botschaft verkörpert. Natürlich ist es Aufgabe des Zen-Schülers, herauszubekommen, worin besteht denn nun diese Botschaft, die sowohl durch Schweigen als auch durch Reden ausgedrückt werden kann, durch die Worte des Buddha. Ich denke, um die Tiefe der Antwort des Umon zu verstehen, ist es schon wichtig, auch, dass wir uns mit Preaching durchaus beschäftigen, also mit der Lehre des Buddha. Und ich habe euch ja angekündigt, dass ich das auch ein Stück weit tun möchte. Vorausschickend möchte ich euch, die ihr nicht bei mir beim Doxan gewesen seid, dieselbe Frage stellen, die ich einem jeden heute Morgen im Doxan-Raum gestellt habe, einschließlich mir selbst übrigens. Und diese Frage heißt: Welches Bedürfnis erfüllst du dir eigentlich, wenn du hier zum Rohatsu-Session gehst? Für mich ist dies aus vielerlei Gründen eine Schlüsselfrage, weil ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage ein wichtiges Moment für uns ist im Verständnis der Buddha-Lehre. Der Buddha wollte nicht eine Lehre an den Mann bringen, die durch ihre intellektuelle Geschlossenheit oder durch ihre ausgearbeitete Begrifflichkeit ein besonders eindrucksvolles Vorstellungsgebäude lieferte, sondern dem Buddha ist es darum zu tun gewesen, uns mit der Wirklichkeit, mit dem wirklichen Leben in Kontakt zu bringen. Und unser wirkliches Leben wird weitestgehend von unseren Bedürfnissen bestimmt. Und die Leidhaftigkeit unseres Lebens wird in großem Maße davon bestimmt, dass wir bezüglich unserer Bedürfnisse in einer Art Sprachlosigkeit befangen sind. Wir können unsere Bedürfnisse nicht so äußern, dass wir Erfüllung erhalten und in Frieden mit unseren Bedürfnissen geraten, sondern wir sind in einem bestimmten Abschnitt unseres Lebens in dieser Hinsicht in eine Art Krampf gekommen. Ja? Da sind Gefühle von uns aufgetaucht, die ein Hinweis darauf waren, dass die dahinterliegenden Bedürfnisse nicht erfüllt waren. Und wir waren Zwerge. Und in diesem Moment haben wir ein Nein gehört. Ein Nein auf eine ganz natürliche Frage, nämlich auf die Bitte, kann ich noch etwas Grießbrei haben oder irgend sowas, ja? Was ziemlich harmlos ist. Oder darf ich noch mal mit Omas goldenen Teller spielen oder so, ja? Und dann hieß es Nein. Ja? Und dieses Nein, das hat in unserem Körper und in unserer Seele eine kleine Verkrampfung hinterlassen, ja, so ein kleines Knötchen, und hat uns wissen lassen: Du, mein lieber Botschafter des Universums, du Kind, der du dich hier manifestierst als Erscheinung vor mir, du bist dir offensichtlich noch nicht darüber im Klaren, welche Regeln hier auf dieser Welt gelten. Du bist jetzt nicht mehr im großen, weiten Universum, sondern du bist jetzt hier bei uns in einem ganz konkreten sozialen Umfeld. Und in diesem ganz konkreten sozialen Umfeld, da gelten folgende Spielregeln. Punkt 1, solange du deine Beine unter unseren Tisch steckst, gelten die Regeln, die wir aufstellen. Punkt 2, Vater hat immer recht. Punkt 3, wenn Paragraph 2 nicht gilt, gilt Paragraph, wenn Paragraph 3 nicht gilt, gilt Paragraph 2 oder sowas ähnliches. Ja? Also solche Sachen habe ich jedenfalls früher gehört. Und das führt zu Verfestigungen in uns, ja? Zu einer Unfähigkeit, ganz natürlich für unser Glück zu sorgen. Und der Buddha empfiehlt uns ja gerade, auf eine ganz natürliche Art für unser Glück zu sorgen. Dem Buddha geht es ja nicht um Leiden, sondern dem Buddha geht es um das Aufheben des Leidens. Und häufig werden die vier edlen Wahrheiten unter ständiger Inanspruchnahme des Begriffs Leiden zitiert. Ja? Aber im Grunde genommen geht es dem Buddha doch um unser Wohlergehen. Ja? Der ganze Zweck der Buddha-Lehre ist, unser Wohlergehen, nicht im Sinne von Völlerei, Maßlosigkeit und Monsterhaftigkeit, sondern in dem Sinne, dass wir in Übereinstimmung sind mit der Welt. wie wir es vielleicht auch schon einmal gewesen sind oder wie wir es in wenigen Augenblicken unseres Lebens immer mal wieder erleben. Ja? Ein friedvolles Eingestimmtsein mit unserer Lebenssituation. Und der Buddha sagt da, daran kann man arbeiten. Ja? Oder besser gesagt, er sagt nicht arbeiten, sondern er sagt üben. Aber gemeint ist damit eine sich den Genuss der Achtsamkeit zu gönnen. So möchte ich es mal ausdrücken. Da ist kein Müssen und kein Sollen, sondern da ist ein sich selbst erlauben angesagt. Und ich selbst habe Phasen in meiner eigenen Entwicklung als Buddhist durchlebt, wo ich den Eindruck hatte, ich muss bestimmte Dinge tun. Ich muss bestimmte Entwicklungsschritte machen. Ich muss bestimmte Sitzperioden durchhalten, sonst bin ich ein für alle Mal unterdurch, nicht mehr erleuchtungsfähig, ja? Rausgeschmissen aus dem Tempel und weg für alle Zeiten ins Samsara geworfen. Ne? Solche Ängste haben mich ja durchaus geplagt. Und ich bin froh, dass ich mit diesen Ängsten Schluss gemacht habe. Ja? Dass ich jetzt hier wieder ganz natürlich vor euch sitzen kann und euch sagen kann, es geht ums Wohlergehen. Der ganze Buddhismus dreht sich um das Wohlergehen. Und zwar um das Wohlergehen aller. Das Wohlergehen aller deshalb, weil der Buddha zu dem Schluss gekommen ist, für sich selbst Wohlergehen anzusammeln, macht kein echtes Wohlergehen. Weil man sich eben nicht wohlfühlt, solange da noch andere rumsitzen und sich in der Scheiße fühlen. Ja? Das macht irgendwie, das raubt auch mir Lebenskraft, mit Menschen zusammen zu sein, denen es nicht gut geht. Und deshalb habe ich euch heute Morgen gefragt, welche Bedürfnisse habt ihr und welche Bedürfnisse wollt ihr euch während dieses Rohatsu-Session erfüllen? Ja? Wie soll dieses Session dazu beitragen, dass euer Leben noch schöner ist, noch glücklicher, als es schon nach Jahren der Meditation teilweise ist oder doch zumindest sein sollte? Und ich möchte diese Frage von euch auch weiterhin als total ernsthafte Frage behandelt wissen und möchte auch von euch Hinweise hören, wenn ihr den Eindruck habt, ihr kommt eurem Glück und eurem Wohlergehen nicht näher, sondern im Gegenteil. Ihr kommt davon weg. Ich meine natürlich nicht, dass ihr euch jetzt mit bestimmten Glücksvorstellungen aufladen sollt. Das Problem unserer Wahrnehmung, auf die ich gleich noch komme, ist, dass wir durch das Hegen von Vorstellungen ja gerade uns von der Lebendigkeit des Lebens lossagen. Gerade von der Quelle, die uns zufriedenstellen könnte, entfernen wir uns durch Vorstellungen. Ich muss mich in letzter Zeit damit auseinandersetzen, dass meine Partnerin die Vorstellung hat, dass ihr persönliches Glück davon abhängt, dass ich mehr Zeit für sie habe. Ich nehme an, dass hier viele Männer sind, die von ihren Partnerinnen ähnliche Äußerungen kennen. Ja? So sehr das dazu beiträgt, wenn wir in einem freien Austausch miteinander sind, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, so unglücklich können wir uns machen, wenn wir uns auf bestimmte Positionen der Glückserfüllung kaprizieren. Und ich denke, dass es für uns, für jeden von uns hier heilsam ist, nachzuschauen, welche ganz persönliche Glücksvorstellung wir haben. Ist das das große Los bei der goldenen Eins oder ist es das letztendliche Treffen auf den Märchenprinzen oder die Märchenprinzessin? Ist es der endlich erfüllende Lebensjob? Ist es das selbstgebaute Haus? Ist es der Traumwagen? Was ist es denn eigentlich, was wir so an Vorstellungen haben? Und wenn wir solche Vorstellungen haben, und wir sollten da sehr genau nachschauen, dann sollten wir prüfen, ob es auch etwas gibt in unserem Leben, was uns glücklich stimmt, wenn dieser Traum nicht in Erfüllung geht. Dann kommen wir auf eine sehr interessante Entdeckungsreise, wenn wir nämlich prüfen, was uns im lebendigen Leben schon glücklich macht, ohne dass wir diese Vorstellungen verfolgen. Na, was uns zum Beispiel glücklich machen kann, ist, dass wir uns mit unserer Achtsamkeit verbinden und die Achtsamkeit hineinrufen in alle möglichen Lebenssituationen. Der Trick bei der Achtsamkeit ist ja, dass es ein unglaublicher Geschmacksverstärker ist. Es ist ja nicht nur ein Weisheitsvehikel, sondern es ist eine Art Geschmacksverstärker. Also wenn ich meinen wunderbaren Tee trinke oder zubereite ich möchte diese Tasse Tee irgendwie noch bewältigen auf dem Wege, wo ich meine Kinder zum Bus bringe, ja, stürze ich sie heiß und irgendwie in mich hinein, ja, dann habe ich von derselben Tasse Tee viel weniger, als wenn ich zum Beispiel hier im Teeraum sitze und Kalle den Tee schlägt, ja, und ich mit meiner Achtsamkeit schon bei den vielen ganz eingespielten Bewegungen bin, mit denen er sein Herz in diese Teetasse hineingibt, ja, und seine Herzensenergie mit der Teeflüssigkeit und dem Teepulver in dem Quirlen vermischt. Und wenn ich dann daraus 4 Teeschlucke trinke aus dieser Tasse, dann habe ich einen mindestens 10-mal, wenn nicht 100-mal so starken Teegenuss, als wenn ich noch eben den Tee leer schlürfe, der da schon auf dem Tisch steht, den mir wahrscheinlich meine Liebste dahingestellt hat und gesagt hat, hier, trink noch einen Tee, bevor du gehst. Ja, das ist der ganze Trick mit der Achtsamkeit. Ja, das ist ein Geschmacksverstärker. Und zwar ein Geschmacksverstärker bei dem Leben schlechthin. Es ist ganz egal, was wir im Leben machen. Immer dann, wenn wir unsere Achtsamkeit präsent haben, dann sind diese Vorgänge in einer Weise von tiefem Erleben begleitet, dass sie uns erfüllen. Das kann die Beobachtung einer Spinne und ihrer Brut an der Decke des eigenen Wohnzimmers sein. Ja. Das ist mir neulich so gegangen, da gucke ich nach oben. Ich gucke dann mit den Augen von Frau Joksch, die unterstützt mich beim Saubermachen meines Hauses, weil ich so viel auf Reisen bin. Und da sehe ich, dass Frau Joksch und ich in einer Frage gut zusammenarbeiten. Frau Joksch hat eine gewisse Angst vor Spinnen und ich liebe Spinnen. Das führt dazu, dass die Spinnen sich in meinem Hause ausbreiten dürfen. Also ab und zu mache ich dann mal eine Ansprache an die Spinnen und sage, jetzt geht's an eure Netze ran, da hat sich zu viel Staub gefangen, das sieht nicht mehr schön aus. Dann mache ich also einen Tag im Vorjahr so eine Ankündigung und dann sage ich mir, gut, sie sind gewarnt, ja, und dann gehe ich mit dem Staubsauger selber dabei. Frau Joksch würde das nicht machen, weil sie auf ihre Art auch Respekt hat vor der Kreatur, ja. und den Spinnen irgendwie nicht zu Leibe Rücken mache. Ja, da liege ich also neulich auf meinem Sofa, ruhe mich so ein bisschen aus und schaue so nach oben an die Decke. Und da sehe ich da so eine große Mutterspinne und um sie herum tausende von kleinen Spinnen, so in einem ganz zarten Muster, wie so ein Blatt sind so diese vielen kleinen Spinnen. Und so noch in Verbindung mit dieser Mutter und dem mütterlichen Netz, ja, machen sie sich dann auf und erforschen so ihre Umwelt. Ja. Und einige sind schon ein bisschen größer geworden und versuchen dann ihre eigene Netz. Und ich frage mich immer, wie werden die eigentlich groß bei mir? Ja? Wovon leben die und wie schaffen die das? Ja? Und dann, wenn ich höre, wie andere über die Mottenplage sprechen in ihren Häusern, hier im Lebensgarten, ein Phänomen, weil wir alle kein Gift einsetzen, um die Motten da in Bann zu schlagen, dann sage ich mir, wahrscheinlich sind meine Spinnen hinter denen her und kriegen die. Aber was ich vor allem sehe, indem ich mit meiner Aufmerksamkeit da oben an der Decke bin und tief schaue, ist, dass diese Spinnen mehr sind als Spinnen. Diese Spinnen sind auch Motten. Und diese Spinnen sind auch Wasser. Diese Spinnen sind auch Tapetenkleister. Und diese Spinnen sind auch die Sonne und der Mond und die Sterne. Genauso wie diese Lilie, die hier neben mir blüht, mehr ist als nur die Lilie. Ja? Wir sind zufrieden, die Form der Lilie erfasst zu haben. Weil die Lilie ist ja viel mehr. Die Lilie ist ja der Regen, der sie hat wachsen lassen. Die Erde, in der sich ihre Wurzeln entfalten konnten. Die Insekten, die diese Lilie bestäuben. Der Gärtner, der diese Lilie gehütet hat. Ja. Das Flugzeug, was diese Lilie vermutlich aus Kolumbien oder Kenia irgendwie im Postbauch, ja, mitgebracht hat. All das ist auch die Lilie. Die Lilie stünde nicht hier auf dem Altar, wenn zum Beispiel Bärbel nicht wäre, ja, die sie geholt hat. Und deshalb besteht diese Lilie in sehr, sehr großem Maße aus Nicht-Lilien-Elementen. Und so verhält es sich natürlich mit uns auch. Wir bestehen auch zu großen Teilen aus Nicht-Christoph, Nicht-Inga, Nicht-Johannes, Nicht-Eishahn und so weiter Elementen. Ja? Alle diese Elemente sind Bedingung dafür, dass wir in Erscheinung treten. Und der Buddha empfiehlt uns, genau zu untersuchen, welche Bedingungen zu unserem Erscheinen beitragen und zum Beispiel auch zu unserem Glück. Ja? Wir haben die Freiheit, das selbst zu erforschen. Das ist das große Vermächtnis des Buddha. Der Buddha sagt, schau doch bei dir selbst nach. Sei dir selbst eine Insel und schau bei dir nach, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Bezüglich der ganzen Wahrheitssuche und der ganzen Leidbefreiung hatte der Buddha so eine Art medizinische Vorgehensweise. Und deshalb spricht er auch von den vier edlen Wahrheiten, weil das war die Art und Weise, wie Ärzte im alten Indien vorgegangen sind, nicht? Erstmal eine klare Diagnose, ja, dann weiß man ja schon, was hat das Leiden hervorgebracht, ne? Dann weiß man, was man ergreifen muss an Maßnahmen, um das Leiden zu befreien, und das weiß man, dass das nicht in einem Schritt getan ist, sondern da muss man also sich auf eine Art Weg begeben. Und genauso hat der Buddha seine Lehre entwickelt, ja. Die vier edlen Wahrheiten, die folgen einem medizinischen Diagnose-Therapie-Vorschlag. in der Struktur, wie sie in Indien üblich waren. Und das können wir überall finden. Ja. Der Buddha sagt, aha, du leidest unter dem und jenem. Ja, also guck doch mal nach, womit ernährst du eigentlich deine Depression? Ja. Es sagt, alle Phänomene, alles, was in Erscheinung tritt, alles, was sich manifestiert, kann dies nur tun, weil die Bedingungen zu dieser Manifestation aufrechterhalten werden. Und was immer es ist, unter dem wir leiden, schau nach, was ist die Nahrung für dieses Leiden von dir. Meinetwegen arbeitest du bei Daimler Benz oder DASA, ja, und du leidest da unter dem Programm Dolores. Ja. Dolores ist eine Abkürzung für das Programm. Ihre Abteilung muss mit 50% weniger Leuten 30% mehr Effekt bringen. Ja, also so eine Doppelstrategie. Ne? Also dieses Programm wurde, oh Gott, ich komme wieder nicht zur Lehre. Also das wurde eingesetzt. So, und jetzt gibt es Mitarbeiter, die in der betroffenen Abteilung sind. Es scheint ziemlich komplex zu sein. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich leide unter genau dem. Ja? Also ich könnte zum Beispiel darunter leiden, dass sich das Dolores-Programm an der Betriebsratszeitung, am Betriebsratsbrett gesehen habe. Ja? Und beim Durchlesen, da was da geplant ist und wo man auch noch mit zusammenarbeiten soll, da hat es mir so richtig die Sprache verschlagen. Ne? Darunter könnte ich leiden. Ja? Es könnten meine Bedürfnisse nach Beteiligung, meine Bedürfnisse nach Autonomie, meine Bedürfnisse nach Kreativität, alle möglichen Bedürfnisse könnten leer laufen. Und deshalb könnte ich leiden. Und da kann ich mir genau anschauen, welche Bedingungen das sind. Aber es erfordert einen sehr tiefen Blick. Ja? Und vor allem erfordert es einen Blick auf der mit dem richtigen Einstieg, sagt der Buddha. Es hängt sehr stark davon ab, ob ich das Heilsame treffe, ob ich auf die richtige Art und Weise mir das Leben anschaue. Da sagt der Buddha, wenn ich das Leben mir anschaue, aus der Sicht, dass ich ein vom Leben sonst getrenntes Subjekt bin und dass mir das Leben objekthaft gegenübersteht, dann liege ich falsch. Ja? Dann komme ich zu keiner wirklich hilfreichen Lösung. Und ein zweiter Punkt, der uns das Leben schwer macht, ist, wenn ich, nachdem ich schon diese Dualität dem Grunde nach praktiziere, nun auch noch an einzelnen Objekten hafte, dann macht das mir das Leben noch schwerer. Und haften kann ich da an verschiedenen Bereichen, die meine sogenannte Persönlichkeit ausmachen. Und ihr kennt diese Bereiche. Es sind die Bereiche, die wir als die fünf Skandhas ansprechen. Ja, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Ja, und der ganze Abhidharma, der beschäftigt sich mit der Transformation dieses Komplex, den ich eben gerade angesprochen habe. Und ich hatte euch die 5048 Bände schon erwähnt und in Erinnerung gerufen. Und buddhistische Gelehrte, die das also um das Jahr zwischen 300 und 500 zusammengetragen haben, die haben dann gemerkt, meine Güte, also unsere Schüler, die sind von dieser Masse an Buddha-Lehre einfach erschlagen. Ja? Und da muss irgendwas gefunden werden, um das etwas einfacher überschaubar zu machen. Und da haben chinesische Meister zunächst 30 und später 50 Verse zusammengestellt. Das ist sozusagen die Super-Express-Version, sich den Abhidharma reinzuziehen. Ja? In 50 Versen zu 20 Silben à 4 Zeilen. Ne? Insgesamt hat jeder Vers 20 Silben, 5 Silben pro Zeile, ne? Und 4 Zeilen. Also diese 50 Verse, die stellen die Expressversion des Abhidharma-Trainings dar. Und die Verse waren so gestaltet, dass die Mönche die auswendig lernen konnten. Aber wenn sie dann in eine schwierige Lebenssituation kamen, dann konnten sie gleich 1 bis 50 mal eben sehen, welcher passt denn da, ja, aha, der ist angesprochen. Und schon konnten sie sich orientieren und mussten nicht die 5048 Bände geistig durchgehen. Und diese 50 Verse hat Thich Nhat Hanh übersetzt ins Englische und seine Schüler ins Deutsche. Und ich würde euch gerne aus diesen 50 Versen einige Verse zitieren, und zwar einige Verse, die sich auf die beiden letzten Stufen des Bewusstseins, wir unterscheiden ja im Buddhismus 8 Bewusstseinsebenen, nämlich die 6 Greifer, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken als nach innen gerichtetes Bewusstsein. Dann das identitätsstiftende Bewusstsein Manas, ja, unser sozusagen persönlicher Memoirenschreiber. Und dann das Alaya Vijnana, das Dachbewusstsein oder der große Samenspeicher, ja, Bewusstseinsspeicher, in dem alles und jedes, was auf dieser Welt existiert, geistig, potenziell und möglicherweise auch manifest vorhanden ist. Ja, und um uns dem anzunähern, ist es eben nochmal wichtig, sich klarzumachen, wir haben diese 5 Skandhas, die 5 Bereiche des Anhaftens, und es ist hilfreich, wenn wir Erfüllung erlangen wollen in diesem Leben, sich das Wesen dieser 5 Daseinsbereiche, kann man nicht sagen, der Persönlichkeitsaspekte, sich die noch einmal vor Augen zu führen, wie sie miteinander zusammenhängen und wie sie transformiert werden können. Und der Buddha sagte, wichtig ist, dass man aus der Otto-Normal-Benutzung dieser 5 Skandhas heraustritt und einen achtsamen Gebrauch davon macht. Das heißt, dass man bewusst damit umgeht. Und deshalb ist ihm ja auch das Schweigen und die Meditation so wichtig, weil das die Grundlage für ein sorgfältiges Selbststudium ist. Ja, und dieses Selbststudium, das beginnt dann meinetwegen mit dem Körper. Ja, wenn die 4 Bereiche der Achtsamkeit, die da angesprochen werden, beginnt mit dem Körper, und da ist unsere Neigung, körperliche Phänomene, wie zum Beispiel, also das Sanskrit-Wort, Pali-Wort für Körper ist Rupa. Rupa heißt eigentlich Form. Ja? Form ist, alle Erscheinungen können unter diesem Formaspekt wahrgenommen werden. Und dass unsere Neigung beispielsweise, so eine Blume zu isolieren vom Fluss des Lebens. Ja? Der Buddha empfiehlt, da genau hinzuschauen und zu sehen, wie es sich denn mit dem Körper verhält. Wir können also in der Meditation unseren Körper genau anschauen, und wir stellen dann fest, dass der Körper selbst so etwas ist wie ein fließender Prozess. Unsere Zellen sind wie Wassertropfen in diesem Fluss, die sich ständig erneuern, absterben, neu entstehen. Solange wie die Bedingungen für ihr Dasein vorhanden sind, sind sie da. Und wenn die Bedingungen nicht mehr da sind, dann tritt der Körper oder tritt die Form aus der Erscheinung. Dann wird sie nicht mehr manifest. Ja? Bei Lichte besehen, zu sehen, dass dieser Körper in einem fortwährenden Austauschprozess sich befindet mit allen möglichen anderen Ebenen der Existenz. Der Buddha ist durch das genaue Analysieren der Erscheinung, der körperlichen Erscheinung, zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Differenzierung zwischen beispielsweise dem analysierenden Geist und dem Körper zwar gibt als Differenzierung in so einem polaren Sinne, dass es aber keine Unabhängigkeit dieser Phänomene voneinander gibt. Es gibt immer nur das eine, weil es das andere gibt. Es gibt beispielsweise den Körper, weil es den beobachtenden Geist gibt. Ja? Es gibt überhaupt kein Objekt ohne das Subjekt und ohne den Prozess, der diese beiden Dinge verbindet. Der Buddha hat deshalb einen für seine Zeit begrifflichen Kunstgriff gemacht. Der Buddha sprach, was die Persönlichkeit beispielsweise anging, von Nama Rupa. Nama steht für Geist, ja, Name, also das Benennende ist da noch drin enthalten. Nama Rupa. Und Nama Rupa bedeutet, dass der Geist und der Körper nicht voneinander zu trennen ist. Ja, im Hanya Shinryu heißt es, Form und Leerheit sind eins. Ja? Form und Geist, könnte man sagen, sind eins. Es gibt keine wirkliche Trennung dieser Ebenen voneinander. Und man kann sich mit dem Körper nicht beschäftigen, ohne dessen geistige Seite mit einzubeziehen. Nur Chirurgen können so denken, dass sie sagen, na, das schneide ich jetzt mal ab. Ja, das hat ja sonst mit dem nichts zu tun. Nein. Diese Sicht der Realität ist einem Buddha nicht möglich. Ein Buddha kann zwar solche polaren Erscheinungen sehen, aber er kann sie nicht heraustrennen aus dem Ganzen. Und um zurückzukommen jetzt auf den Ausspruch von Umon, ein einziger Zuspruch, die Lehre des Buddha, ein einziger Zuspruch. Nama Rupa bedeutet, umgesetzt auf die Lehre, alle Worte des Buddha hängen miteinander zusammen. Sie stellen ein Kaleidoskop an Äußerungen dar, aber nur indem wir sie in ihrer gegenseitigen Bezogenheit erfassen, diese Worte, entschlüsselt sich uns das eigentliche Bild. Und es entschlüsselt sich uns im Gegenüber, nicht für uns, sondern facing one answer, entschlüsselt es sich. Das heißt, der Buddha sieht in allem den Buddha. In dem, der gerade ihm gegenüber ist, sieht er die Buddha-Natur, in dem Kind. Und wenn er mit dem Kind spricht, dann spricht er in Kinderworten oder in Kinderhandlungen, in Kinderlebendigkeit mit dem Kind. Und wenn er mit dem Baum spricht, dann spricht er in der Baumsprache mit dem Baum. Und wenn er mit den Spinnen über seinem Sofa spricht, dann spricht er in der Spinnensprache mit den Spinnen. Und wenn er mit den Kaufleuten spricht, dann spricht er in Dollars und Wechselkursen. Das ist die Sprache des Buddha in allen Gebieten dieses Universums. Und das ist auch die Sprache, die wir verstehen lernen sollten. Und wir sollten uns nicht irritieren lassen, wenn mal von Dollars und mal von Euro die Rede ist und dann wieder von anderen uns fernstehenden Begriffen. Es gehört alles dazu. Es gibt nichts ohne Buddha-Natur. Selbst Bomben nicht. Gut, bis dahin erstmal für heute. Hi!
Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.